Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Wir sind bereits bei der letzten Folge des Jahres 2024 angekommen. Schön, dass ihr mit uns das Jahr verbracht habt. Natürlich geht's auch im nächsten Jahr weiter mit mir, eurem Host Debbie Dobratz, und dem Jahresmotto für 2025, Sport und Kultur. Aber so viel wollen wir darüber jetzt noch gar nicht verraten. Deshalb konzentrieren wir uns jetzt auf unseren heutigen Gast. Ich freue mich, euch heute mit Lennart Löscher viele Insights zum Thema Wasserball und Wasserball-Bundesliga geben zu können. Lennart arbeitet hart daran, die Sportart Wasserball auf ein neues Level anzuheben. Und heute nimmt er uns mit in seine Arbeit beim SV Cannstatt, der Deutschen Wasserball-Bundesliga, dem Deutschen Schwimmverband und sogar zum Kicker. Hallo Lennart, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dir heute viele Wasserballfragen in den Bauch stellen zu können und würde direkt loslegen. Lass dich aber einmal wenigstens Hallo sagen.
Hallo Debbie, schön, dass ich da sein darf.
Das war eine lange Vorstellung, finde ich. Du machst schon viel.
Ja, es sind einige Themen, die da beisammenkommen, auch immer, wenn mich jemand fragt, was ich denn so mache. Versuche ich es immer auf ein Themengebiet einzugrenzen, beruflich, im Sport, um den Sport. Aber ja, es sind einige Sachen, die jetzt über die Jahre da dazugekommen sind.
Im Sport, um den Sport, da bist du bei uns genau richtig. Aber ich habe schon gesagt, du bist Wasserballer, Wasserballbegeisterter Wasserballer und SV Cannstatt Eigengewächs.
Genau, ich habe nicht nur beim SV Cannstatt das Wasserball spielen gelernt, sondern auch schwimmen gelernt. Das habe ich tatsächlich mal in der Mitgliederstatistik nachgeguckt. Ich bin 2 Monate vor meiner Geburt in den Verein eingetreten.
Wow.
Waren meine Eltern sehr früh dran.
Ja gut, heutzutage ist es tatsächlich ziemlich schwer, einen Schwimmkurs für sein Kind zu finden. Die sind alle immer sofort ausgebucht. Also waren deine Eltern damals schon state of the art?
Ja, waren vielleicht auch ein bisschen vor ihrer Zeit. Aber ja, ich glaube, das zeigt ganz gut, wie sehr ich mit dem Verein verbunden bin. Auch in meiner Kindheit viel Zeit dort verbracht, habe trotzdem so einen kleinen Umweg genommen, also habe nicht direkt mit dem Wasserball angefangen, sondern auch erstmal ein bisschen Fußball gespielt, ein bisschen gekickt beim TSV Mühlhausen. und ja, dann hat mein Vater mich aber irgendwann mal gefragt, ob ich nicht Bock habe, mal Wasserball auszuprobieren. Er war selber Wasserballer, hat auch Bundesliga gespielt, von dem her war der Weg relativ kurz und der SV Cannstatt ja auch wohl bekannt.
Ist, glaube ich, einer der größte Schwimmverein in Baden-Württemberg.
Ah, ich glaube, unsere Freunde aus Esslingen haben uns da noch ein paar Mitglieder voraus. Ja? Wir haben auch ein schönes Freibad, auf das wir ein bisschen neidisch sind. Aber wir haben ein wunderschönes Vereinsbad in der Neckarvorstadt, was es nicht oft gibt, dass ein Verein ein eigenes Hallenbad hat. Aber ja, die Esslingen-Kollegen haben, glaube ich, noch ein paar mehr Mitglieder, aber ja, mit, glaube ich, 1600 Mitgliedern kann sich
sind doch viele.
Der SV Cannstatt auch sehen lassen. Ja.
So, dann hast du erst ein bisschen Fußball gespielt, das machen ja die meisten Kids, starten so mit Turnen und Fußball und dann bist du aber direkt ins Wasser. Konntest du denn dann schon schwimmen, bevor du Wasserball spielen konntest?
Auf jeden Fall. Ja. Also Seepferdchen habe ich auch im SV Cannstatt gemacht.
Okay, cool.
von dem her, ja, und ab da schon den ersten Kontakt mit dem Wasser gehabt, war auch immer gerne im Wasser und war, glaube ich, auch wichtig und schon heute auch noch wichtig bei Neuzugängen in der Jugend, dass sie eben schon schwimmen können. So den perfekten Schwimmstil hatte ich nie. Also auch wer mal beim Spiel vorbeikommt, erwartet von mir keine Glanzleistung, was den Schwimmstil angeht. Aber ja, ich konnte mich über Wasser halten und kann es auch heute noch.
Ich habe jetzt so naiv gefragt, eben weil jetzt der Schwimmstil der Wasserballer mehr daraus besteht, sich über Wasser zu halten, so im Wasser zu stehen, als jetzt so richtig zu schwimmen, mehr oder weniger.
Ja, in der Transitionsphase dann schon teilweise, weil man eben viel auch schaut, wo ist der Ball, nicht einfach nur blind mit dem Kopf nach vorne schwimmen kann, sondern ich muss schauen, wo ist der Ball, wo ist der Gegner. Aber so das Tempo hat, glaube ich, über die Jahre hinweg, wenn man sich den Wasserball insgesamt anschaut, schon stark zugenommen. Der Fokus im Spiel liegt nicht unbedingt auf dem Schwimmen, sondern vor allem in dem, was eben vor den beiden Toren passiert.
Wir sprechen gleich noch ein bisschen eingehender über Wasserball an sich, einfach auch ein bisschen für uns einen Blick dazu für bekommen, wie funktioniert Wasserball denn eigentlich, was sind die Regeln und so weiter. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt nochmal kurz auf dein Werdegang so ein bisschen einsteuern. Du spielst Wasserball beim SV Cannstatt.
Richtig, und das jetzt seit ziemlich genau 20 Jahren.
Wow, Jubiläum.
Ja, das Witzige ist, dass ich kann es mir immer sehr gut merken, weil mein erstes Spiel habe ich an meinem 10. Geburtstag gemacht.
Oh, schön.
Und habe im Oktober davor angefangen. Mhm. Heißt, jetzt bin ich gerade so, wenn man sich 20 Jahre zurückversetzt, in der Phase, wo ich lerne, wie man Ball gerade auswirft. aber ja, deswegen kann ich mir es sehr, sehr einfach merken.
Ihr seid letzte Saison aufgestiegen. Genau. Endlich.
Ja.
War ein langer Weg.
Ja, definitiv. Also wir sind, also der SV Cannstatt ist Gründungsmitglied der Bundesliga gewesen, ja. 2006 auch deutscher Meister, das ich persönlich von der Tribüne damals auch als Jugendspieler verfolgen durfte. Aber ja, haben dann nach der Meisterschaft gab es einen Zwangsabstieg wegen fehlender finanzieller Mittel in die Oberliga damals. Oh. Da hat man sich wieder hochgearbeitet, war dann auch lange Jahre wieder in der Bundesliga. Wo ich dann auch schon 6 Jahre Bundesliga dann gespielt habe, zwischen 2011 und 2017. und ja, dann 2017 sind wir leider wieder in die zweite Liga abgestiegen. Und dann war so die Phase, wo wir wirklich längere Zeit in der zweiten Liga waren, wo wir da ein bisschen festgehangen sind. Wir hätten auch früher die Möglichkeit gehabt, aufzusteigen, gerade in der Corona-Zeit. Da waren wir ungeschlagener Tabellenführer, als die Liga unterbrochen wurde. Aber wir haben gesagt, wir sind einfach noch nicht so weit, sowohl von der Teamentwicklung als auch von dem Ganzen, was drumherum gehört. Weil in der Bundesliga gehört es natürlich nicht nur dazu, im Wasser seine Leistung zu bringen, sondern da gehört auch im Umfeld sehr, sehr viel dazu. Und da haben wir gesagt, da sind wir einfach noch nicht bereit, war auch zu dem Zeitpunkt der richtige Schritt. Sind dann in der Saison nach Corona direkt Meister geworden, sind wieder aufgestiegen in die Bundesliga, hatten da aber keinen Trainer. Und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, ja gut, es ist der erste Trainingstag und was soll ich da machen? Soll ich im Wasser sitzen und nach außen gucken und auch hoffen, dass irgendwo ein Trainingsprogramm vom Baum fällt?
Also ihr seid ja wirklich in die Saison gestartet, es war der erste Trainingstag und es gab keinen Trainer.
Genau, aber es war so, dass wir einen Trainerkandidaten hatten, der auch sehr, sehr spannend war zu der Zeit. Aber der hat halt gesagt, mit seiner Familie kann er zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht umziehen, funktioniert nicht. Und dann in dem Gespräch habe ich dann gesagt, okay, ich mach's. Muss auch dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt schon eine A-Lizenz. Also ich habe eine C-Lizenz gemacht, eine B-Lizenz gemacht und dann eben die A-Lizenz. Ja. Das ist die höchste Trainerlizenzierung im Deutschen Schwimmverband.
Genau, man fängt an mit C.
Genau.
Und dann B und dann A, also andersrum, als man es sonst so kennt.
Genau, ja. und hat dementsprechend auch die entsprechende Qualifikation und war sowieso auch die 2-3 Jahre davor immer so ein bisschen in der Rolle, dass ich den Trainer ein bisschen unterstützt habe.
Als Kapitän auch?
Als Kapitän, jetzt schon seit 8 Jahren, 9 Jahren. Aber eben dann auch so ein bisschen als Co-Trainer. Und ja, dementsprechend war der Schritt dann nicht so groß, vor allem, weil ich die Mannschaft eben gut kannte, auch wenn wir da einige Neuzugänge bekommen haben. Aber ja, hat dann, glaube ich, an sich ganz gut funktioniert, auch für mich, auch wenn es eine Umstellung war, draußen zu stehen und auch tatsächlich schon ein Opfer, das ich gebracht habe, weil ich eben viele Jahre darauf hingearbeitet habe, wieder Bundesliga zu spielen, mit dem SV Cannstatt wieder Bundesliga zu spielen und sich dann an Becken ranzustellen. Aber für die Jungs habe ich es gerne getan und bereue ich es auch nicht, vor allem, weil wir jetzt wieder in der Bundesliga sind und ich wieder spielen darf.
Würdest du uns die Bundesliga ein bisschen erklären? Es gibt eine Gruppe A, es gibt eine Gruppe B, dann gibt es eben die zweite Liga und so weiter. Kannst du uns die ein bisschen erläutern? Also der SV Cannstatt spielt jetzt in der ersten Bundesliga, aber Gruppe B.
Genau. Die Bundesliga, wie du richtig sagst, ist in die A- und B-Gruppe unterteilt und auch tatsächlich leistungsmäßig. Kommt einfach daher, dass man gemerkt hat, das Leistungsgefälle in der 16er Liga wäre einfach viel zu groß. Weil man einfach Teams hat wie Spandau, wie Waspo Hannover, wie auch den ASC Duisburg, den wir vor kurzem erst im Pokal zu Gast hatten. Und hat sich dann eben dafür entschieden, das auf eine A- und eine B-Gruppe aufzuteilen. Und in den Ligen spielt man jeweils eine Hauptrunde. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, aus der B-Gruppe in die A-Gruppe aufzusteigen in Überkreuzduellen. Und dann gibt es ganz normale Playoffs in der Gruppe A, wo man dann eben die Plätze ausspielt. In der B-Gruppe gibt es genau das Gleiche.
Aber da geht es dann aber um Aufstieg.
Geht es zunächst um den Aufstieg und dann quasi, wenn das Thema Aufstieg in die Gruppe A abgeriegelt ist, dann geht es um den Klassenerhalt und eben nicht abzusteigen. Also ziemlich kompliziert, um es einfach zu sagen. Sehr kompliziert. Und
das Wasserball aber nicht, also nicht alleine, würde ich sagen. Es gibt viele Sportligen, die sehr erklärungsbedürftig sind, was, wie, wann mit Punkten und so. Und das ist, glaube ich, ja, es ist halt einfach schwierig. Du hast es angesprochen, bei dem Leistungsgefälle, da eine Fairness auch herzustellen. Jetzt sind wir schon relativ tief in der Liga. Ich würde jetzt ganz gerne noch ein bisschen über Wasserball an sich sprechen. So ein Wasserballspiel. Ich habe recherchiert, 6 Feldspieler, 1 Torwart.
Richtig.
4x8 Minuten.
Auch richtig.
Das ist, also 4x8 Minuten, das geht ja richtig an die Substanz.
Ja, vor allem 4x8 Minuten reine Spielzeit. Heißt, bei jeder Unterbrechung davon
wird die Zeit gestoppt.
Beim Wasserball recht viele, wird die Zeit gestoppt. Und dadurch hat man schon ein sehr, sehr intensives Spiel. Also es gibt im heutigen Wasserball eigentlich auch keinen Spieler mehr, der ein Spiel durchspielt, sondern es wird sehr, sehr viel gewechselt, ähnlich wie beim Eishockey, wo man einfach das ganze Spiel überwechseln kann.
Ja.
Und es ist ein sehr, sehr anstrengender Sport. Deswegen ist es auch teilweise schwierig, die Leute langfristig dafür zu begeistern, also die den Sport betreiben, weil es eben einfach einen sehr, sehr hohen Trainingsaufwand mit sich bringt, um die Fitness zu haben, um in der Bundesliga spielen zu können. Und ja, da muss man schon sehr, sehr im positivsten Sinne verrückt sein, um das auf dem Niveau zu betreiben. Und das eben in den meisten Fällen komplett ohne Bezahlung, sondern wirklich einfach nur aus purer Leidenschaft, aus Liebe zum Sport, aus Liebe auch zum Team, ist es schon sehr, sehr schwierig, da die Leute bei der Stange zu halten.
Also in Deutschland kann ein Wasserballprofi beim SV Cannstatt nicht davon leben?
In Deutschland generell gibt es Vereine, die das, also die auch wirklich hochprofessionelle Spieler haben, wie Spandau,
also Wasco, die State of the Art, also die, die ganz tollen, die Besten der Liga.
Genau, die haben entsprechende finanzielle Mittel.
Und da kann man davon leben?
Da kann man davon leben. Auch die, die in der Nationalmannschaft spielen, natürlich mit der Sporthilfe und allen Fördermechanismen, die es da gibt. Aber die werden mit dem Sport auch nicht reich, sondern die können davon leben. Mhm. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck dafür. Aber bei ganz, ganz vielen Vereinen gibt es keine Bezahlung oder eine geringe Bezahlung. Und so handhaben wir es beim SV Cannstatt, dass diejenigen dann eben noch Jugendtrainer sind und eben dafür dann was bekommen, aber eigentlich fürs Wasserballspielen an sich nicht, sondern wirklich dafür, dass sie Jugendtrainer sind, dafür, dass sie ja solche Tätigkeiten im Verein eben übernehmen.
Also mehrheitlich, die Mehrheit kann davon nicht leben.
90%.
Diese drei würde ich sagen. Drei oder vier, ja. Was haben wir? Spandau, Hannover, Duisburg.
AS Duisburg, Potsdam. Also in der A-Gruppe gibt es schon den einen oder anderen Verein, auch in Ludwigsburg hier.
Ja.
Können die Spieler schon davon leben, aber in der B-Gruppe gibt es, glaube ich, keinen Verein, wo die Spieler vom Wasserball allein leben können. Und auch generell auch in der A-Gruppe bei den Vereinen, das sind alles oder größtenteils Studenten, die das eben während ihrem Studium hochprofessionell betreiben, aber eben auch wissen, sobald das Sportliche mal zu Ende ist, müssen sie in einen echten Beruf einsteigen und können jetzt nicht längerfristig davon leben.
Über das Trainingspensum und so der extreme Zeitaufwand würde ich ganz gern gleich noch sprechen. Du bist so ein, ich empfinde dich als einen Taktiker. Aber du bist kannst sehr taktisch unterwegs sein, deswegen war das wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht mit der Trainerposition. Wie viel Taktik, wenn du uns jetzt mal durch ein 4x8-minütiges Spiel nimmst, wie viel Taktik ist da dahinter? Und wenn du uns durch dieses Spiel mitnimmst, erklär uns doch direkt mal, was so ein Spiel, wie so ein Spiel aufgebaut ist, was es bedeutet und nimm uns mal mit ins Wasser.
Das ist jetzt echt eine komplexe Frage, aber es gehört gerade auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, sehr, sehr viel Taktik dazu. Weil man sich eben zum einen muss man natürlich auch einen eigenen Spielstil entwickeln, um zu wissen, wie man spielen möchte, gerade in der Offensive, auch in der Defensive. Aber man muss sich natürlich auch auf die Gegner einstellen. Also ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht groß von anderen Sportarten auf einem hohen Niveau. Oder in allen Spielsportarten ist das ja so. Sei es Basketball, Fußball, Handball.
American Football ist auch sehr taktisch.
American Football ist wahrscheinlich mit die taktischste Sportart. Ganz so verrückt ist bei uns nicht. Aber ist schon ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Trainings, weil man eben auch sehr, sehr viele Automatismen braucht, die aus der Taktik raus abgeleitet sind. Also gerade auch in der Defensive, wie man sich bewegt und so weiter. Und es gibt verschiedene Spielphasen. Also sei es der Normalangriff, die Normalverteidigung, die Transition offensiv wie auch defensiv, heißt quasi das Schwimmen vom einen Tor zum anderen Tor. Dann gibt es Überzahl, Unterzahl. Also
bei uns gibt es sowas wie 2-Minuten-Strafen dann, ja?
Genau, es sind aber 20 Sekunden bei uns. Heißt, es ist jetzt keine wahnsinnig lange Zeitspanne, aber die Zeit gilt es halt effizient zu nutzen als angreifende Mannschaft. Und dementsprechend ist die Taktik natürlich da sehr, sehr wichtig, weil ich muss wissen, wie schaffe ich es am besten, diese Überzahlsituation auszuspielen, um zum Torerfolg zu kommen. Und für jede einzelne Spielphase gibt es eigene Taktiken, wie man da vorgeht. Und die können sich auch so ein bisschen unterscheiden, dass man in einem Normalangriff beispielsweise in eher so einer Art Raumdeckung steht. Bei uns nennt sich Zonenverteidigung. In der Transitionsphase spielt man aber eine sehr mannorientierte Verteidigung, sodass man mannorientiert quasi zurückgeht und dann in eine Zonenverteidigung in der Defensive übergeht. Dementsprechend ist schon sehr, sehr taktisch und könnte ich jetzt wahrscheinlich auch eine Stunde drüber philosophieren.
Ja, ich glaube auch. Wer dirigiert denn das? Dirigierst du als Kapitän oder dirigiert der Trainer?
Der Trainer. Zu 90% würde ich mal sagen, aber das sind halt sehr, sehr viele Automatismen, die da greifen müssen. Also während dem Spiel ist die Einflussnahme gar nicht mehr so groß. Während dem Spiel ist der Center-Verteidiger derjenige, der die Ansagen macht, weil er einmal in der Verteidigung hinten derjenige ist, der die Verteidigung den Angriff vor sich sieht und auch mit dem Center im Zweikampf ist. Das sind der Torhüter und der Center-Verteidiger, die kommunizieren, ob wir jetzt eine mannorientierte Verteidigung spielen oder eine Zonenverteidigung.
Okay.
Hängt aber auch davon ab, wie steht der Center, also derjenige, der direkt zentral vor dem Tor steht. Und offensiv ist auch der Center-Verteidiger, der die Ansagen macht, weil er eben hinten in der Mitte steht. Und da ich Center-Verteidiger bin und Kapitän, ist dann oftmals so, dass ich im Spiel dann Ansagen mache, aber das basiert alles nur auf dem, was man eben in der täglichen Arbeit im Training macht. Und das ist eben das, was der Trainer vorgibt. Und als Center-Verteidiger kann man dann vielleicht situativ mal Dinge ansagen, weil man es eben in dem Moment sieht. Aber so die ganze grundlegende Taktik kommt vom Trainer.
Hört ihr euch denn überhaupt gegenseitig? Weil das, was für mich natürlich in meine Recherche extrem ins Auge gesprungen ist, sind eure hübschen Schwimmhauben mit den nett gepolsterten Öhrchen.
Genau, unsere Kappen, die sind, glaube ich, immer so ein Punkt, die sehr erklärungsbedürftig sind. Und wo ich auch schon oft gefragt wurde, was sind die eigentlich da? Aber letztendlich ist es relativ einfach. Einmal braucht man ein Wiedererkennungsmerkmal im Wasser, also zu welcher Mannschaft gehöre ich denn? Dann auch, welche Nummer habe ich, also welcher Spieler bin ich? Also sind zum einen unsere Trikots quasi, und zum anderen die schönen Ohrschützer. Die sind eben wirklich zum Schutz der Ohren da, weil wenn man sich halt vorstellt, gerade unter Wasser, man kriegt irgendwie einen Schlag aufs Ohr, man kriegt einen Ball aufs Ohr und dann hat man Wasser im Gehörgang, das dann komprimiert wird, werden da sehr, sehr große Schäden angerichtet und das verhindert man dadurch eben. Und zum anderen kann man sich auch mal anschauen, wie die Kappen aussahen, bevor es diese Ohrschützer gibt, und die sahen nicht schöner aus, wenn die Ohren also so frei liegen und mit so einem Gummiband dazwischen befestigt
auch
sind.
Auch hübsch.
Ja, das ist wirklich ein sehr spannendes Highlight. Modeaccessoire, ja.
Ist es, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast gerade gesagt, wenn du da mit dem Kopf unter Wasser bist und du würdest irgendwie was abbekommen, wie viel bewegt ihr euch tatsächlich oberhalb der Wasserlinie und wie viel bewegt ihr euch unterhalb der Wasserlinie? Wird da viel getaucht? Darf man tauchen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also so gut wie jede Bewegung findet unter Wasser statt. Eigentlich alles, was über Wasser stattfindet, ist das, was halt mit dem Ball passiert, weil der Ball immer über Wasser ist. Mhm. Der darf auch nicht unter Wasser kommen.
Der darf nicht unter Wasser. Okay.
Der darf nicht unter Wasser. Und aber alle Fortbewegungen an sich, was jetzt kein klassischer Schwimmzug ist, aber der Schwimmzug ist ja letztendlich das, was man sieht, ist nicht das, was einen nach vorne bringt, sondern es passiert auch unter Wasser.
Ja.
Und auch die ganze Bewegungstechnik mit den Beinen und so weiter, wie man aus dem Wasser raussteht, weil wir können natürlich nicht stehen.
Wassertiefe ungefähr 2 Meter?
Mindestens, ja. Und deswegen alles, wenn man sich mal Bilder oder Spiele anschaut und sieht, dass da einer bis zur Badehose aus dem Wasser steht oder teilweise noch weiter, das ist alles Beintechnik, das ist Kraft aus den Beinen, die da kommt. Und das sieht man an sich nicht, aber alles für den Zuschauer, Spiel der Entscheidende, findet über Wasser statt. Deswegen finde ich es manchmal auch ein bisschen ein blödes Argument zu sagen, ja, bei euch passiert da so viel unter Wasser, deswegen ist es für den Zuschauer nicht spannend. Aber letztendlich, das, was zählt, und das sind die Tore, das passiert über Wasser, von dem her.
Aber so ein Glaspool wäre doch mal cool.
Wäre sicherlich spannend, aber solange es die Schiedsrichter nicht sehen, weil sonst wird es, glaube ich, sehr viele Strafen geben.
So. Deswegen. Was passiert denn da so unter Wasser?
Ja, also das Normale, muss man ja wirklich sagen, sind einfach, ich halte mich an meinem Gegner, ich ziehe mich an meinem Gegner vorbei, ich halte ihn auf Abstand und so weiter. Das sind die Dinge, die wahrscheinlich 100-fach werden im Spiel passieren. Die Dinge, die ab und an mal passieren, dass, wenn jemand taucht, vielleicht mal ein Knie in eine falsche Richtung geht oder Ähnliches, passiert schon auch. Oder andere Dinge unter Wasser passieren, die in so eine Richtung gehen. Aber es ist jetzt nichts, wo wir sagen, okay, wir sind hier die Härtesten, weil wir uns unter Wasser irgendwie verklopfen. Überhaupt nicht. Sondern es gehört zum Sport dazu. Es ist ein harter Sport. Und dadurch, dass es das Wasser gibt, gibt es eben eine Fläche, wo der Schiedsrichter auch nicht sonderlich viel sieht. Und ich glaube, das ist in keiner anderen Sportart oder keiner Sportart anders. Da, wo der Schiedsrichter nicht hinguckt, da passieren Dinge, die nicht so gewollt sind, sag ich mal. Aber ja, auch wenn gewisse Dinge unter Wasser passieren, es ist trotzdem ein wahnsinnig fairer Sport. Egal, was da unter Wasser passiert, was über Wasser passiert, nach dem Spiel schüttelt man sich die Hand. Und wenn mal was passiert ist, entschuldigt man sich in der Regel auch. Und dann ist es auch alles in Ordnung. Und wir sind jetzt keine Brutalos, die sich da nur unter Wasser irgendwie verklopfen, sondern einfach faire Sportsmänner, die aber einen harten Sport betreiben.
Es ist auch ein wahnsinnig intensiver Sport, was die Kondition angeht. Wie sieht denn euer Training aus? Wie viel Pensum habt ihr in der Woche? Und unterteilt in was für Einheiten?
Genau, so, wenn ich jetzt mal von tatsächlich dieser Woche bei mir mal ausgehe, die jetzt für mich auch ein bisschen extrem war, aber unsere Jugendspieler das Pensum eigentlich immer fahren.
Ja.
Also unsere, ich sag mal, 16 und älteren, besteht aus 5 Abendeinheiten. Also jeden Abend Training. Als älterer Spieler nehme ich mir normal raus, mindestens einmal in der Woche nicht da zu sein. Ist auch von unserem Trainer so vorgesehen, also alles gut.
Darf man?
Die älteren Spieler, ja. Okay. Und geht ja oft auch nicht anders. Also die Woche war jetzt bei mir extrem, hat auch zeitlich ganz gut hingehauen. Weil ich mit meiner Leistung beim letzten Spiel nicht so zufrieden war, dass ich jetzt muss ich mal wieder reinhauen.
Quälst dich ein bisschen.
Genau. Aber wie gesagt, unsere 16 und älter machen das tatsächlich jede Woche so. Und dann sieht es, wie gesagt, so aus, jeden Abend Training, 2 Früheinheiten. heißt Dienstags und Donnerstags Frühtraining, wo den Jungs eben ermöglicht wird, da sie auf einer Elite-Schule Sport sind, dass sie eben diese Zeiten frei bekommen, dass sie trainieren können. Und den Teil, den ich jetzt die Woche ausgelassen habe, aber ich habe im Kraftraum auch schon oft genug von innen gesehen, war das Krafttraining. Aber das machen die Jungs im Normalfall auch ein bis maximal dreimal die Woche. Mhm. Ich glaube, so im Schnitt sind schon zweimal.
Also Krafttraining.
Ins Krafttraining gehen.
Ja.
Und wenn man das mal addiert, kommt man auf einige Trainingseinheiten. Also ja. Wie gesagt, bei mir sind es jetzt diese Woche 7 Wassereinheiten und dann am Samstag noch Spiel. Und mit dann noch Aktivierung am Morgen, da kommt schon einiges an Pensum zusammen.
Jetzt habt ihr auch ein Wassertraining und Trockentraining.
Genau, also Trockentraining für die meisten Sportarten wahrscheinlich selbstverständlich.
Für ich find's lustig.
Ja, ja, also für uns wird es halt so unterteilt, weil im Normalfall sind wir sehr nass während dem Training. Aber wir haben eben auch Einheiten außerhalb des Wassers, die aber nicht, also die auch selten von der ganzen Mannschaft gemacht werden, weil es eben bei uns sehr viele Berufstätige gibt, Studierende gibt. Und deswegen gibt es das Angebot, dass wir ins Krafttraining können, hier im Olympiastützpunkt. Aber das wird tatsächlich meistens von den jungen Spielern wahrgenommen, die eben noch auf der Schule sind. Und so in der Regel sind wir im Wasser. Es gibt natürlich immer eine Aktivierung vor dem Training. Aber ja, der Großteil unseres Trainings findet im Wasser statt. Eben mit nicht ganz so viel Schwimmen, wie man, glaube ich, denkt. Das ist vor allem in der Vorbereitung, wo man eben so diese konditionelle Basis legt, wo man dann auch mal 4 Kilometer schwimmt oder mehr.
Echt?
Ja, definitiv. Ui. Und aber dann eine niedrige Intensität. Okay, also es ist wirklich so, wie wenn
wirklich
man,
Ausdauer.
Genau, einen längeren Spaziergang mal macht. Also so Grundlagen, Ausdauer in die Richtung. Aber dann natürlich auch intensivere Schwimmprogramme in der Vorbereitung. Aber wenn wir jetzt mal so eine klassische Woche nehmen bei uns, ist der Montag, wenn wir am Samstag gespielt haben, eher so ein bisschen ausschwimmen und danach so einfacher, nicht komplexer Torschuss. Das heißt, ich nehme einfach einen Ball, vielleicht noch einen Pass und gucke, dass das Ding Richtung Tor fliegt. Mhm. Dienstags ist dann meistens der intensivste Tag bei uns, wo wir dann auch ein hartes Schwimmprogramm haben, danach noch viel für die Beine machen und dann vielleicht noch ein bisschen was taktisch am Ende des Trainings oder vielleicht noch spielen. Mittwochs spielen wir, also wird sich kurz eingeschwommen, warm gemacht wie vor einem normalen Spiel.
Und dann, wie so ein Testspiel im Endeffekt.
Genau, dann. Trainingsspiel. Okay. Vielleicht noch mit taktischen Vorgaben, was wir jetzt in verschiedenen Phasen üben möchten. Donnerstags machen wir dann auch meistens Trainingsspiele, meistens auch mit Ludwigsburg zusammen, sodass wir eben nicht nur untereinander spielen, sondern auch mit einem anderen Verein. Und weil die in der A-Gruppe spielen, wir in der B-Gruppe, sind wir ja keine direkte Konkurrenz, aber können sehr davon profitieren, dass wir miteinander trainieren. Und das ist dann schon sehr taktisch. Also da gibt es dann für jeden Spielabschnitt taktische Vorgaben, was wir machen möchten, was wir üben möchten. Und freitags ist es dann so, wir schwimmen uns intensiv ein, also kurze Strecken, sehr intensiv, mit langen Pausen, einfach, dass wir aktiviert sind. Und dann geht's noch ein bisschen, machen wir ein bisschen Taktik, einfach vor allem das, was uns erwartet am nächsten Tag, wenn wir jetzt spielen. Und ja, Samstag ist dann Spieltag.
Und Sonntag frei?
Sonntag zum Glück frei, ja.
Hast du als Taktiker denn einen Lieblingsspielzug?
Ja,
das ist jetzt schwierig, das zu sagen, gell? Ja, weil du da, also theoretisch kannst du es ja gar nicht erzählen.
Ja, ich glaube, das wäre für die allgemeinen Zuhörer zu komplex und für die zu tief in der Sportart sind, wahrscheinlich auch zu entlarvend. deswegen ist es schwierig zu sagen, aber so gegen eine Zonenverteidigung als Center-Verteidiger spielt man schon sehr gerne, weil man da eben nicht so unter Druck gesetzt wird von seinem Verteidiger und dann ein bisschen flexibler in seinen Bewegungen ist und dann eben auch freier zum Schuss kommt oder mehr Zeit hat zu überlegen, wo man den entscheidenden Pass hinspielen kann und so. Deswegen würde ich es mal darauf beschränken, dass ich sage, okay, gegen eine Zonenverteidigung macht's mir am meisten Spaß zu spielen.
Der Vollständigkeit halber würde ich jetzt mal noch nach den anderen Positionen fragen im Wasser. Aber wir haben jetzt gehört, Torwart, Center, da fehlen aber noch ein paar.
Genau, also man kann es ziemlich gut, glaube ich, im Handball vergleichen, wo es sehr ähnlich ist. Also es gibt einen Linksaußen, es gibt halblinks, es gibt halbrechts, es gibt rechtsaußen. Und wenn wir jetzt den Angriff nehmen, gibt es einen Center-Verteidiger, der heißt trotzdem Center-Verteidiger. Mhm. Im Handball wäre es Rückraum Mitte. Mhm. Und was beim Handball der Kreisläufer ist, ist bei uns der Center. Und der steht eben ja 2 Meter vor dem Tor, zentral. Mhm. Und wie beim Handball, man versucht, den anzuspielen. Aber ja, funktioniert eben auch nicht oft. Und dann kommen die anderen Positionen ins Spiel. Und der Center wird eben vom Center-Verteidiger der anderen Mannschaft verteidigt.
Ihr werdet bestimmt häufiger mit Handballern verglichen, oder? Ist das so, das ist, was die Leute greifen können?
Ja, also auch sehr oft mit Schwimmern, wo ich denke, so viel haben wir mit denen dann
jetzt nicht, dann doch nicht zu tun. Außer ihr seid beide im Wasser.
Wir sind beide im Wasser, ja. Wir schwimmen auch, ja, aber wie schon erwähnt, der Schwimmstil von uns hat nicht viel mit dem Schwimmern manchmal zu tun. Aber ja, ich glaube, die größte Assoziation, das ist auch das, was unsere Sportart besonders macht, ist eben das Element Wasser.
Ja.
Und deswegen wird man eigentlich sehr relativ selten mit Handballern verglichen. Was man schon immer so sagt, wenn man die Sportart einfach erklären muss, sagt man, okay, es ist ein Mix aus, klar, Schwimmen, Handball, weil man eben den Ball in der Hand hat, aber auch Ring, weil letztendlich ist ein sehr körperbetonter Sport. Mhm. Man ist immer im 1-gegen-1, wenn es jetzt gerade keine Zonenverteidigung ist. Und dann ist es eben wie beim Ringen, weil man eben die ganze Zeit versucht, den Gegner aus der Balance zu bringen. Genau, das wäre so die Vergleichbarkeit, die man hätte.
Man könnte ja mal ein Showwerfen machen und messen, wer stärker aufs Tor werfen kann. Handballer oder ein Wasserballer.
Wäre tatsächlich spannend. Ich glaube, in Hannover haben sie es mal gemacht. Ja? Ich kenne das Ergebnis aber nicht. Und es kommt, glaube ich, auch ganz stark darauf an, ob man es an Land macht oder im Wasser. Weil die Wurftechniken dann, glaube ich, schon nochmal sich ein bisschen unterscheiden. Und im Wasser kommt die Energie, oder ich habe im Land auch nichts anderes, dass viel von der Energie tatsächlich aus den Beinen kommt, aus der gesamten Kette. Und im Wasser ist es eben wesentlich schwieriger, die ganze Kette zu aktivieren, weil man eben die richtige Beintechnik braucht. Und wenn ich halt bis zur Nasenspitze im Wasser stehe, kommt da kein starker Wurf raus, sondern da muss ich aus dem Wasser rausstehen und muss immer vom kleinen Zeh eigentlich bis zur Fingerspitze am Ende muss alles in Synchronisation sein, um den Ball mit dem richtigen Tempo und in die richtige Ecke dann reinzubekommen.
Das klingt unheimlich anstrengend. Also wenn ich mir das so bildlich vorstelle, wie du jetzt sagst, so, da muss ich halt bis zum Bauchnabel aus dem Wasser rausstehen. Das würde ich, also klar, ich würde es sowieso nicht schaffen, aber ganz generell, ich glaube, unsere Zuhörer, wenn die das nächste Mal versuchen, sie sind im Hallenbad und versuchen mal bis zur Unterhose oder bis zur Badehose aus dem Wasser rauszustehen, da gehört schon einiges dazu.
Ja, definitiv. Und das Trainingspensum, das wir fahren, das kommt ja auch nicht von ungefähr, sondern das ist eben nötig, um auf dem Niveau, auf dem wir spielen, das auch ausführen zu können. Es gibt natürlich auch Mannschaften in der Oberliga, in der Bezirksliga, die trainieren wesentlich weniger. Da funktioniert es auch. Aber deswegen ist beim Wasserball auch so, dass es dieses riesige Leistungsgefälle gibt. Und das ist wirklich von Liga zu Liga ist ein, das, ich glaube, wenn man sich ein Oberligaspiel anguckt und ein Bundesliga-A-Gruppenspiel, man könnte meinen, das sind zwei verschiedene Sportarten, weil das einfach so anders aussieht. Und man muss jetzt nur mal das Spiel bei uns gegen Duisburg anschauen. Duisburg, da sind viele professionelle Spieler dabei, die schon viele Jahre machen, die einen super Trainer haben, die einen super Verein haben, die einfach Gas geben und Gas geben können mit der Infrastruktur, die sie haben. Und wir als junger Ambition, also als junge Mannschaft, unser Verein ist auch nicht so jung.
Ist schön, ein Traditionsverein.
1898, also wir sind fast so alt wie der VfB, beziehungsweise die Gründungsvereine des VfBs. Und wir dachten, okay, wir können mithalten, wir sind fit und so weiter. Ja, und in der zweiten Liga, also in der letzten Saison, da haben wir auch Spiele mal mit, ich glaube, 28-3 gewonnen. Und jetzt spielen wir gegen Duisburg und verlieren 21-5. Mhm. Und da merkt man einfach, es ist ein Riesenunterschied. Mhm. Je nachdem, wie viel Arbeit man reinsteckt, wie viel Zeit man reinsteckt, ist einfach ein Riesenunterschied in dieser Sportart. Und das kommt eben daher, weil es so hoch anstrengend ist, weil es auch technisch ein sehr, sehr komplexer Sport ist, weil man alles im Wasser macht, dass umso mehr man trainiert, umso besser wird man. Aber umso weniger trainiert, umso größer wird dann einfach das Leistungsgefälle in dem Sport. Das bringt der Sport einfach an sich mit. Und sowas wie beim Fußball, das sieht man ja oftmals im DFB-Pokal, dass ein Viertligist oder noch drunter mal ein Bundesligist nicht nur ärgert, sondern auch mal schlägt. Mhm. Das ist im Wasserball zu 100% ausgeschlossen. Also wirklich, die Option besteht nicht, weil einfach der Leistungsunterschied so groß ist.
Jetzt spielst du ja wieder seit dieser Saison, seit ihr wieder in der Bundesliga seid.
Die Saison vorher habe ich auch schon gespielt hier in der zweiten Liga. Ich war tatsächlich nur in der Bundesliga-Saison vor 2 Jahren Trainer.
Okay.
Und wer jetzt ein bisschen mitdenkt, merkt, dann sind wir ja einmal abgestiegen. Mhm. Das ist richtig. In der Saison, wo ich Trainer war. Aber wir sind auch damals in die Bundesliga aufgestiegen mit einem sehr, sehr jungen Team. Mhm. Wir sind jetzt noch ein sehr junges Team und wir haben das Team eigentlich komplett beibehalten. Heißt, vor 2 Jahren waren wir noch um einiges jünger und hatten auch ein paar neue Spieler dabei. Und es war eher so ein bisschen, wir hauen alles rein, was wir haben und schauen, was dabei
rauskommt.
Probieren
es halt mal. Ja.
Genau. Ich sage auch immer den unerfahrensten Trainer der Liga mit an Bord. Und wir haben uns aber super verkauft. Wir haben auch die Mannschaft, die am Ende in die A-Gruppe aufgestiegen ist, haben wir zu Hause geschlagen. Wir haben sehr viele Ergebnisse gehabt, wo wir ganz, ganz knapp am Ende verloren haben. Wir haben auch viele Spiele gewonnen, also so ist nicht. Aber am Ende hat es eben nicht gereicht. Es hat einfach die Erfahrung gefehlt im Wasser, weil wir einfach eine total junge Mannschaft hatten. Auch eine Mannschaft mit wenigen Jahren Bundesliga-Erfahrung. Also wenn man mal alle Spieler nimmt, außer unseren Torhüter, der war damals ein bisschen älter und sehr erfahren, aber alle Feldspieler haben zusammen vielleicht 4 Bundesliga-Saisons an Erfahrungen zusammengebracht. Mich als Trainer, der als Trainer auch noch nicht viel Erfahrung hatte und auf Bundesliga-Niveau
sowieso nicht.
Und ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht und die Zielsetzung, die wir uns damals gegeben haben, wir wollen als Mannschaft wachsen, wir wollen Spieler weiterentwickeln und unser 4. oder 5. Ziel war, wir wollen die Klasse halten. Mhm. Und dass wir das erste Ziel erreicht haben, hat man, glaube ich, dadurch gesehen, dass dann im Sommer, glaube ich, insgesamt 5 Spieler von uns bei der Jugend-Europameisterschaft waren. Und dass wir als Mannschaft zusammengewachsen sind, hat man, glaube ich, dadurch gesehen, dass wir trotz Abstieg eigentlich die komplette Mannschaft zusammenbehalten konnten. Und das war 2017, wo wir abgestiegen sind, komplett anders. Danach war nur noch ich eigentlich da. Also ich glaube 2 oder 3 waren noch da, die dann aber auch eher so ein bisschen nicht mal so viel gemacht haben. Und dass wir dieses Mal trotz Abstieg und sehr vielen Jugendnationalspielern, die auch eigentlich darauf angewiesen sind, auf einem hohen Niveau zu spielen, das hinbekommen haben, die Mannschaft zusammenzuhalten, das war ein Riesengewinn. Und deswegen würde ich auch die Saison, in der wir abgestiegen sind, weiterhin als großen Erfolg verbuchen. Weil wir jetzt eben das Potenzial heben konnten, die Mannschaft nochmal über ein Jahr entwickeln. Jetzt sind wir in der Bundesliga und haben da auch schon gute Ergebnisse erzielt. Wir stehen jetzt, glaube ich, auf dem 3. oder 4. Tabellenplatz aktuell. Also vollkommen, vollkommen in Ordnung und sehr gut für so ein junges Team.
Was sind denn dann eure Ziele für diese Saison? Die geht ja noch ein bisschen.
Also wichtig ist der Klassenerhalt. Das ist und bleibt das sportliche Ziel, aber auch weiterhin, weil wir weiterhin eine junge Mannschaft haben. Wir haben Spieler Jahrgang 2008, 1-2 Jahrgang 2009, die schon reinschnuppern. Aber Jahrgang 2008 auch tatsächlich Spieler, die Leistungsträger bei uns sein können, jetzt schon. Und die jungen Spieler einfach weiterzuentwickeln. Denen die Möglichkeit zu geben, in der Bundesliga Erfahrungen zu sammeln, diese dann auch in der Nationalmannschaft, in der Jugendnationalmannschaft einsetzen können. Und das ist gerade unser Hauptziel. Und wie gesagt, wir wollen die Klasse auf jeden Fall halten, aber ich glaube, das kriegt man hin.
Ich drücke schon mal die Daumen. Du bist ja auch in Sachen Deutsche Wasserballliga sehr ambitioniert unterwegs.
Genau, da ist es wichtig. Die Deutsche Wasserballliga, die gibt es seit 3 Jahren, glaube ich, und noch länger nicht mehr. Ja. Das hieß tatsächlich mal Deutsche Wasserballliga, heißt jetzt wieder Wasserball-Bundesliga. Mhm. Und ja, da habe ich mir irgendwann mal gedacht, irgendwo hatte ich ein bisschen Zeit übrig. Und
ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du überhaupt noch Zeit übrig hast.
Ja, ich frage es mich manchmal auch, aber bei mir liegt es, glaube ich, so dran, dass ich viele Dinge, die ich neben also dem Sport treiben an sich und meinem Hauptjob tue, mache, die für andere nach Arbeit aussehen, die mir aber total viel Spaß machen. Mhm. Also wenn ich Samstag morgen mal nichts zu tun habe, dann setze ich mich sehr gerne an den Laptop und erstelle Grafiken, bearbeite Bilder und so weiter. Und das macht mir einfach Spaß. Also so wie andere, ich frage mich dann manchmal, was andere mit der Zeit machen, wo ich die ganze Zeit eigentlich arbeite.
Ausschlafen machen andere zum Beispiel.
Das kann sein. Das ist bei mir, der Zug ist irgendwie abgefahren.
Mit Ausschlafen, immer so, bescheiden Morgenkind.
Ich habe immer meine Uhrzeit, um die ich aufstehe und bis meine Freundin irgendwann mal aufgestanden ist, da habe ich meistens schon Brötchen geholt und habe schon 3 Grafiken erstellt,
genau,
und ein paar Posts abgesetzt. Siehste? Aber ist wunderbar, weil dann habe ich die Zeit, wenn sie wach ist, für sie. nee, aber deswegen, ja, ich tue sehr viel und von außen sieht es immer so aus, als würde ich nur arbeiten, aber für mich ist, wenn ich was mit sehr viel Leidenschaft tue und mir es Spaß macht und mir selber ein gutes Gefühl gibt, ist für mich keine Arbeit. Deswegen habe ich da auch kein Problem damit, die Zeit zwischen meinem Hauptjob und dem vielen Training auch mit dem Sport zu verbringen, auch wenn es da nicht ist, den Sport zu betreiben, sondern den Sport hoffentlich voranzubringen. Weil ich jetzt als Referent Digitale Medien in der Abteilung Wettkampfsport des Deutschen Schwimmverbands aktiv bin, nachdem ich jetzt auch schon seit 7 oder 8 Jahren für einen Schwimmverein Cannstatt Social Media, Sponsoring und so weiter betreibe. Aber jetzt eben für die Bundesliga, weil sich da eben lange Jahre auch gar nichts getan hat. Und ich dann in der Bundesliga-Saison, wo wir wieder aufgestiegen sind, zu Bundesliga-Tagen, also so diese Veranstaltung vor der Saison, wo alles mal durchgesprochen wird mit den ganzen Vereinsvertretern, bin ich von uns hingefahren, eigentlich, weil kein anderer Zeit hatte.
Zufälle gibt es manchmal, gell?
Ja, bin ich als dann frisch gebackener Trainer auch noch dahin gefahren, nach Hannover. Und ich hatte es mir da schon so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dachte mir, es kann doch nicht sein, dass die Wasserball-Bundesliga nicht mal einen Social-Media-Account hat, dass es keine Website gibt, die nur für die Wasserball-Bundesliga da ist und. Und habe dann eben gemerkt, okay, also es stand auch auf der Agenda, es wurde vorgestellt und ich habe gemerkt, die Personen in der Abteilung wollen das Thema vorantreiben, die sind aber halt überhaupt nicht vom Fach. Und dann tut man sich natürlich auch schwer, gewisse Dinge zu tun, Entscheidungen zu treffen, die eben auch Geld kosten. Und dann bin ich so Step by Step in die Rolle reingewachsen, bis ich dann tatsächlich mal gefragt wurde, ob ich wirklich jetzt auch Referent Digitale Medien werden möchte und wirklich Mitglied der Abteilung und nicht nur, ich mache halt ein bisschen was und hoffe, jemand profitiert davon, sondern dann jetzt vor ein bisschen mehr als einem Jahr, da bin ich aktiv eingestiegen im Ehrenamt. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig zu sagen, dass ich da nicht dafür bezahlt werde, sondern das auch wie den Sport aus reiner Leidenschaft und Liebe für den Sport tue. Und ja, ich denke, da haben wir jetzt in dem Jahr schon einiges bewegt. Wir haben jetzt wieder Social-Media-Kanäle, wir haben eine Markenbildung durchgezogen mit die Liga, die rockt, weil wir uns eben auch überlegt haben, was macht den Wasserball so speziell und wie kann man es einfach nach außen erklären. Und ja, haben jetzt auch seit 2 Monaten eine neue Website, für die wir sehr, sehr viel Lob bekommen. Und jetzt haben wir mal eine Basis gelegt und jetzt geht's erst richtig los.
Das heißt, was geht noch so los?
Jetzt sind wir mal, was die Basis angeht, im Jahr 2024 angekommen. Mhm. Aber wenn man sich andere Sportligen anschaut, die sind uns natürlich meilenweit voraus. Und da rede ich gar nicht über die Fußball-Bundesliga. Das ist natürlich was ganz, ganz anderes. Ja. Aber jetzt so das Primärziel ist einmal eine saubere Datenbasis aufzubauen, dass wir eben einmal unsere eigene Berichterstattung voranbringen können, aber Daten, die wir eben auch anderen Medien zur Verfügung stellen können. Weil das gibt's Stand jetzt einfach nicht. Die müssten sie sich selbst schon eine Website ziehen. Und dann eben den ganzen Bewegtbildbereich massiv auszubauen. Weil es einmal auf Social Media natürlich ein Wachstumstreiber ist. Aber natürlich die meisten Leute einfach an Bewegtbild interessiert sind und Bewegtbild auch letztendlich das ist, was sich am besten als Liga monetarisieren lassen würde. Das sieht man ja bei den TV-Rechten-Ausschreiben der Bundesliga. In die Dimension werden wir natürlich nie vorstoßen. Aber da zumindest mal ja anzufangen, das zu professionalisieren und dann zu schauen, wo wir dabei rauskommen. Ob ich das dann die ganze Zeit betreibe oder ob es mal ein Team gibt, das sich da weiter drum kümmert, muss man sehen. Aber ich habe jetzt mal mein Bestes getan und werde es auch weiterhin geben, solange es noch Spaß macht. Aber ich sehe gerade keinen Punkt, warum wir es nicht mehr Spaß machen sollen.
Also ganz grundsätzlich bleibst du der Wasserball-Bundesliga noch ein bisschen erhalten?
Ja, also solange es mir Spaß macht, solange es mir mehr Energie gibt, als es raubt, mache ich sehr gern weiter. Aber es ist natürlich auch wichtig, es ist ein Ehrenamt. Es ist eine von vielen Sachen, die ich tue. Und da muss ich mich natürlich auch irgendwann mal, ich stelle mich sehr oft in den Hintergrund und stelle die Dinge, die ich tue, in den Vordergrund. Aber wenn es mir irgendwann mal mehr Energie raubt, als es mir gibt, dann ist es den anderen Dingen, die ich tue, einfach nicht fair gegenüber. Natürlich auch meinem Hauptjob, dem natürlich mein voller Fokus gilt. Also so viel ich jetzt auch hier über Wasserball und alles andere rede, aber den Großteil meiner Woche verbringe ich mit was anderem.
Sprechen wir gleich auch noch drüber. Ich versuche mir vorzustellen, dass du jetzt das ganze Thema Social Media und Basisarbeit für die Wasserball-Bundesliga aufgenommen hast, aber da hängt ja auch viel dran. Da hängen viele kleine Vereine dran. Wie wir schon wissen, es gibt eine A-Gruppe, es gibt eine B-Gruppe. Wie war denn da die Kommunikation mit den Vereinen? Speziell auch, weil du jetzt halt natürlich auch aus Cannstatt kommst und ja, auch wenn ihr alle fair miteinander umgeht, aber trotzdem ja fast Konkurrenz bist.
Da gibt es im Sport den schönen Begriff der Kooperenz, dass man im Sportlichen konkurriert, aber in allem, was drumherum stattfindet, eigentlich kooperieren sollte.
Sollte.
Ist natürlich auch bei, also im Wasserball ist ganz okay, aber in vielen Sportarten merkt man es natürlich, dass da immer irgendwas auch hinter den Kulissen passiert. Aber ja, am Anfang war das natürlich nicht einfach, weil natürlich so war erstmal so, jetzt versucht der Verband mal wieder was. Vertrauen wir schon mal generell nicht so ganz. Und dann kommt hier noch irgendeiner aus Cannstatt. Und die sind zu dem Zeitpunkt noch in der zweiten Liga. Also was, ja.
Ja.
Aber ich glaube, da ist wie in vielen Bereichen im Leben, ich habe meinen Worten Taten folgen lassen und habe, glaube ich, allen gezeigt, dass es mir nicht um mich geht, dass es mir nicht um meinen Verein geht. Um den geht es mir sehr oft, aber da weiß ich ihn eben nicht an erster Stelle zu stehen, sondern als einen der Vereine zu sehen, die davon profitieren, also allen Bundesliga-Vereinen. Und ich glaube, dadurch habe ich dann einfach das Vertrauen auch der Vereine langsam gewonnen und ich habe auch gemerkt, wie die Kommunikation der Vereine mir gegenüber viel intensiver wurde und Fragen gestellt wurden und man einfach viel offener dem Thema gegenüber war. Aber eben, weil ich dafür gesorgt habe, mit dem, was ich getan habe und dass ich das halt auch aus ehrlichen Motiven getan habe und nicht irgendwie, um mich zu bereichern, das ist sowieso nicht. Wie gesagt, ich kriege keinen Cent für den Spaß, sondern einfach, weil es mir um die Sache ging. Einfach die Bundesliga, unseren Sport, den wir alle lieben, voranzubringen und das mit dem, was eben notwendig ist. Und deswegen, ich war teilweise auch so ein bisschen skeptisch, bevor ich gewisse Maßnahmen angekündigt habe, weil natürlich nur, weil jetzt eine Website da ist und nur, weil es Social-Media-Kanäle gibt, werden die Social-Media-Kanäle noch nicht bespielt und die Website wird auch nicht bespielt. Und dafür brauche ich ganz, ganz viel Input von den Vereinen. Und da war schon so eine gewisse Skepsis da. Bestes Beispiel ist, wir haben ein Spiel der Woche in der Bundesliga. Einfach ein sehr einfaches Format, wo man ein bisschen Spotlight drauf richten kann und sagen kann, okay, hey, das ist wahrscheinlich sportlich das spannendste Spiel, das hat auch eine gewisse Geschichte. Hier ist der Link zum Livestream. Die Leute wissen, sie bekommen danach Bilder. Und dann war es natürlich immer so ein Thema, wie kommt man denn an die Bilder von den Vereinen, wo die Fotografen hinten dran hängen, die auch ja meistens nur beauftragt sind. Und das war aber so ein total positives Beispiel, weil alle Vereine total offen dafür waren, die Fotografen auch offen dafür waren, weil sie wussten, okay, ihre Bilder werden auf einer neuen Plattform, die Bundesliga voranbringt, präsentiert. Und das läuft wirklich super. Und deswegen kann ich da nur sehr, sehr positiv von der Zusammenarbeit mit den Vereinen berichten. Auch wenn sie manchmal, aber das ist ganz natürlich in einem Amateursportumfeld, was unser Sport in größten Teilen ja trotzdem ist. Mhm. Auch wenn viele, viele im Ehrenamt, also ich sitze jetzt zwar hier und rede darüber, aber in jedem Verein gibt's so
genügend, ja.
Positiv Verrückte. Ja. Aber das ist ganz natürlich, dass man da manche Sachen einfach zweimal darauf hinweisen muss, mal was öfter fordern muss und so weiter. Aber wie gesagt, insgesamt sehr, sehr positiv die Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen auch.
Jetzt ist dein Anspruch natürlich auch viel Bewegtbild, auch Livestream und Live-Ticker. Wie kann man denn so einen Livestream gewährleisten von allen Spielen?
Da sind die Vereine in der Pflicht.
Okay.
Jetzt auch nicht erst seit der Saison, sondern sie müssen seit, weiß jetzt gar nicht, 2, 3 Saisons oder schon länger, müssen sie Livestreams von ihren Spielen zur Verfügung stellen.
Ach was.
Müssen das streamen. Und das funktioniert auch. Mhm. Qualität ist immer so ein Thema, aber da haben wir tatsächlich auch ein Problem mit den Bädern, die einfach Betonbunker meistens sind. Also selbst hier das wunderschöne neue Sportbad Neckarpark, da haben wir uns am Anfang total schwer getan, vernünftiges Internet da reinzubekommen. Wir haben die tollste, also wir haben einen super Dienstleister, der es jetzt für den SV Cannstatt gesprochen macht. Und dann bei den ersten paar Spielen, da dachte ich mir wirklich, also der Livestream, schwierig. Und der wirklich Top-Equipment. Und da haben wir mal geguckt und ja, einfach keine anständige Internetverbindung
und dabei bekommen. Sitzt es ja ein bisschen erhöht. Also eigentlich sitzt es ja gar nicht.
Ja, aber also auf der einen Seite ist halt Beton,
ja,
und auf der anderen Seite sind es Scheiben, die auch strahlungsabweisend sind.
Ah.
Dementsprechend.
Ja, klar. Was von außen nicht reinkommt, kommt von innen auch nicht raus.
Richtig.
Ah.
Und da ist ja das doppelte Problem.
Ja.
Und das war ein Problem, wo ich am Anfang ganz naiv dachte, das ist bei uns so. Aber wo wir das erste Mal das Thema Livestream bei den anderen Vereinen angesprochen haben, war das auf jeden Fall bei allen ein Problem. Mhm. Manche haben eine Lösung gefunden, manche noch nicht. Und das war eben auch so ein Punkt, was mir sehr wichtig ist, dass wir den Vereinen gewisses Handwerkszeug an die Hand geben. Und deshalb führen wir eben Workshops zu verschiedenen Themen durch, wo die Vereine sich einfach ein Stück weit weiterbilden können und vor allem sportspezifisch weiterbilden können für unsere Sportart. Und ein Thema ist ja Livestream zum Beispiel, wo es jetzt auch bald einen Workshop geben wird, wo dann ein Verein, bei dem es super funktioniert, berichtet, wie die das machen, wir dann vielleicht noch einen allgemeinen Teil haben. Weil das ist eben was ich auch gemerkt habe, was tatsächlich auch eine der ersten Sachen war, die wir getan haben, war eine Umfrage erstellt. Wer macht da eigentlich was bei den Vereinen? So, was für ein Background haben die? Wie viel Zeit investieren die? Sind die hauptamtlich, sind die ehrenamtlich und. Und da kam so einfach dabei raus, dass viele, die Bereiche machen, die sind aber gar nicht vom Fach. Ist ja klar, also egal ob Social Media ist oder diese ganze Öffentlichkeitsarbeit, das ist ja auch eine eigene Fachrichtung, für die man studiert, für die man eine Ausbildung macht, was auch immer. Mhm. Genauso wie es für als Maler oder was weiß ich, auch eine Ausbildung gibt, gibt es auch dafür eine Ausbildung. Wenn man die nicht hat, fällt es einem natürlich schwer, gewisse Dinge zu tun. Und deswegen versuchen wir einfach, das elementare Handwerkszeug den Vereinen so ein bisschen mitzugeben, einfach auch aus Erfahrungswerten raus, was funktioniert denn für die Sportart. Und das sind so Sachen wie ein Media Day, wie man den organisiert, warum man einen Media Day macht, Tipps zu geben, was für Motive man machen kann und wie man die Grafiken dann verwenden kann. Solche Dinge, die Vereine auch, glaube ich, gut annehmen, wo gut ankommt. Und ja, dementsprechend machen wir das gleiche für die Livestreams, die natürlich ein ganz elementarer Bestandteil sind, die jetzt auch auf der neuen Website eine sehr zentrale Rolle spielen. Also wir haben immer an den Spieltagen ein Live-Modul im Header, wo man dann eben einen Direktlink zum Livestream hat, einen Direktlink zum Live-Ticker, was vorher eben man sehr kompliziert suchen musste auf der alten Website vom Gesamtverband. Und jetzt hat man quasi dieses Live-Erlebnis, in dem man sagen kann, okay, ich gehe auf die Website und ich sehe sofort alle Livestreams. Ja. Mit einem Klick bin ich beim Livestream oder beim Live-Ticker, je nachdem, was ich angucken will, des jeweiligen Spiels.
Ich glaube, ganz arg viele Sportarten wären ganz arg glücklich, so einen Lennart Löscher bei sich zu haben.
Das ist gut möglich.
Also jemand, der wirklich mit so viel Herzblut und für im Ehrenamt so viel tut für seine Sportart und dann nebenher noch normal in Anführungsstrichen arbeitet, das ist schon Hut ab von mir. Ich glaube, da sind ganz arg viele andere Sportarten ein bisschen neidisch auf dich.
Das ist gut möglich, auch wenn man da natürlich sagen muss, dass ich nicht nebenher arbeite, sondern...
Genau, ist ja dein Hauptberuf, aber es ist ja auch ein bisschen dasselbe. Denn du bist da beim Kicker, Projektmanager, digitale Medien. Das heißt, du weißt schon ganz genau, was du da tust.
Ja, genau. Also ich bin beim Olympia-Verlag. Das ist ja das Unternehmen ist, für das ich arbeite. Und wir haben die starke Sportmedienmarke Kicker.
Ja, die kennt man.
Genau. Also früher vor allem das Magazin, das wir auch heute noch haben. Oder ja, unser Printprodukt. Aber heutzutage vor allem über die digitalen Kanäle mit unserer App und so weiter. Sehr stark im Sportmedienmarkt unterwegs sind. Und ja, da aus der Tätigkeit, aber auch aus meinem Studium und meinem Praktikum, das ich hier beim großen Nachbar aus Cannstatt gemacht habe, habe ich natürlich sehr, sehr viel gelernt, dass ich auch für die Bereiche anwenden kann. Und tut vor allem manchmal gut, um gewisse Dinge auch einschätzen zu können und gewisse Dinge von Anfang an durchdachter zu tun, als wenn man erstmal viel rumprobieren muss. Aber ja, so an sich unterscheidet sich meine Arbeit dann doch schon von dem, was ich beim Verband tue, weil beim Verband erstelle ich auch meine Social-Media-Grafik und so weiter, das mache ich jetzt beim Kicker nicht. genauso wie ich bei mir beim Verein sehr viel fotografiere, Videos drehe, was ich beim Kicker auch nicht mache.
Du bist auch Hobbyfotograf, halb Amateur, Halbprofi-Fotograf?
Halbprofi. Ich habe sogar ein eigenes Gewerbe als Fotograf, wow. Das noch nebenher. deswegen, ja, davon profitiert natürlich der Verein sehr, dass ich da die Sachen oft selber machen kann. Aber ja, es ist gut, dass ich in einer ähnlichen Branche arbeite und deswegen auch weiß, wie das große Ganze funktioniert. Aber so an sich, viele sagen, wie gesagt, wie Social Media und so weiter, das ist nicht Teil meines Hauptberufs, aber ich merke auch manchmal, wie die Sachen, die ich im Ehrenamt oder bei dem, was ich beim SV Cannstatt tue, mir total helfen, auch bei der Arbeit. Und dass ich da einfach sehr, sehr viele Erfahrungen auch sammle, die mir dann in meinem Hauptjob weiterhelfen. Weil ich da eben dann auch weiß, wie es nicht nur im Großen funktioniert, sondern im Kleinen, weil ich da eben auch dran sitze und hier eine Social-Media-Grafik bearbeite.
Das setzt halt neue Impulse.
Total, ja.
Für einen selbst, von beiden Seiten aber.
Deswegen, das ist für mich eine total befruchtende Kombination, die ich da habe. Und auch so für mich, weil da eben wieder zum Thema, wenn man jetzt hört, okay, ich habe auch noch ein Gewerbe als Fotograf, das kommt noch was zu der Langliste vor dazu. aber für mich sind das so Welten, die sich alle total gut ausgleichen. Also wenn ich im Job eine stressige Phase habe und gehe abends noch ins Training und mein Kopf ist voll, gehe ich ins Training und danach ist alles gut. Ich bin total entspannt wieder, kann am nächsten Tag wieder mit voller Energie in die Arbeit starten. Wenn mir es mit Training und allem und Geschäft und Verband alles zu viel wird. Und ich merke, ich hänge so im Operativen drin, nehme ich meine Kamera und fahre irgendwo raus, mache Bilder und bin dann auch wieder total entspannt. Und deswegen habe ich da, glaube ich, eine sehr, sehr gute Kombination. Gerade auch, weil ich in dem, was ich im Ehrenamt tue, das ist eben was, was mich persönlich, ja, ob es jetzt wirklich glücklich macht, ist was anderes, aber das mich total bereichert, das mir einfach sehr, sehr viel gibt. Und deswegen ist das gerade eine Kombination, mit der ich sehr zufrieden bin und ja, einfach die ganzen Welten auch super miteinander vereinbaren kann.
Also wenn ich das jetzt als außenstehende Person mal so festhalten darf, würde ich schon sagen, dass du sehr glücklich klingst.
Ja, und ich glaube, das ist was nicht so viele Leute von sich behaupten Richtig. Können, dass sie sagen, sie sind glücklich in dem, ja. was sie tun. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich, also wenn man die ganzen Sachen jetzt hört, ich auch ein Umfeld habe, das mich da total unterstützt. Also meine Freundin, die das total supportet, meine Eltern, die mich früher ganz stark supportet haben und mich ins Training gefahren haben und alles und jetzt noch bei jedem Spiel auf der Tribüne sind. Und jetzt einfach so in der Kombination, wie ich sie habe, und für einen Außenstehenden klingt das wahrscheinlich nach, ja, der macht ja nichts anderes außer arbeiten und trainieren. Aber wie gesagt, mir kommt das überhaupt nicht so vor, weil ich da wirklich sagen kann, ich bin glücklich, so wie es ist.
Also ich glaube, ein Außenstehender, der jetzt bis hierhin zugehört hat, der hat deutlich gemerkt, wie sehr du für diesen Sport brennst. Wenn wir die damit jetzt noch nicht überzeugt haben, zum Wasserball zu kommen, hast du jetzt noch ich sag nicht Satz, weil es wird bestimmt mehr als ein Satz, eine Abschlusssequenz, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, warum sie zum Wasserball kommen sollen.
Ja, also Wasserball ist, glaube ich, eine der dynamischsten Sportarten, die es so gibt, auch gerade durch das Element Wasser. Es ist einfach was, was man nicht täglich sieht, was man leider selten bis nie im Fernsehen sieht. Und einfach diese Kraft, diese Power, diese Explosivität wirklich mal live zu erleben, mal zu sehen, wie es aussieht, wenn jemand bis über die Badehose raussteht aus dem Wasser und jetzt auch noch hier im wunderschönen neuen Sportbad Neckarpark. Das ist wirklich ein Feedback, das wir auch von vielen bekommen, dass es ein Mega-Erlebnis ist, Wasserball wirklich mal live zu sehen. Diese ja, Dynamik im Wasser mal wirklich sich vor Augen zu führen, kann ich nur weiterempfehlen. Das ist ein super geiler Sport. Zum Betreiben, nicht was für jeden, aber als Zuschauer kann man das sich, glaube ich, sehr, sehr gut anschauen.
Und wann können wir alle das nächste Spiel vom SV Cannstatt sehen?
Also wir spielen am 14.12. um 18.30 Uhr gegen Bayer Uerdingen im Sportbad Neckarpark. Und wer den Podcast das danach hört, kann gerne mal auf unsere Social-Media-Kanäle gehen oder auf die Website der Wasserball-Bundesliga, wasserball-bundesliga.de, sehr einfach. Und kann sich da die Termine anschauen. Wir spielen noch ein paar Mal, jetzt noch in der Hauptrunde und dann in den Playoffs.
Jetzt hast du mir meinen Abschlusssatz fast schon weggenommen. Man kann euch folgen auf Instagram unter
SV Cannstatt 1898
und Wasserball-Bundesliga.
Wasserball-Bundesliga.
Dann im Netz.
Wasserball-Bundesliga.de.
Und?
SV-Cannstatt.de.
Dir persönlich?
Lennart Photography. Gibt es eigentlich einen schwarzen Hintergrund?
Ah ja.
Irgendein Typ, der davor steht.
So seid ihr up to date, was Wasserball beim SV Cannstatt angeht, aber auch was die komplette Wasserball-Bundesliga angeht, die Gruppen A und B. Haben wir noch den ein oder anderen weiteren Wasserballverein hier oder im Wasserball tätigen Verein mit Esslingen und Ludwigsburg. Uns könnt ihr auch gerne schreiben und uns folgen auf Instagram unter Sport Stuttgart, auf Facebook unter Sportregion Stuttgart und auf unserer Homepage. Hier findet ihr uns unter www.sportregion-stuttgart.de. da es die Abschlussfolge des Jahres 2024 ist, möchte ich mich persönlich nochmal ganz herzlich bedanken fürs Reinhören. Dir danke sagen, dass du da warst, Lennart. Und vollende bitte meinen Satz. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein
schönes neues Jahr.
Vielen Dank.